warten auf dich. Na, ich zumindest. Ah, ich freue mich. Ist so schön, mit so einer bezaubernden Partnerin und Gefährtin zusammen zu dienen. Gerade wenn es um den Bereich geht, den wir ja jetzt uns anschauen. So, ist immer so, wenn wir über Kindererziehung reden, dann bleiben ein paar fern. Und andere kommen extra. So, sag ich mal, wir haben da einen Ausgleich. Aber ihr wisst, es geht natürlich nicht nur darum, wenn du Kinder hast. Vielleicht hast du gar keine Kinder oder willst du auch gar keine. Und das kann wunderbar sein. Oder deine Kinder sind längst groß. Wir werden alle was mitnehmen.
Amen.
Amen. Ja. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Ich glaube, das trifft auch auf Mädchen zu. An den Weg gewöhnen. Unsere Kinder werden ja permanent an Wege gewöhnt, aber nicht immer vom Elternhaus. Zunehmend erleben wir ja, wie Kinder schon immer kleiner fremd erzogen und geführt werden, zumindest für Teile ihres Lebens. Also wir beide sind davon überzeugt, dass diese Entwicklung nicht förderlich ist für die Familien in unserem Land. Und wir halten auch selbst dagegen. Einige von euch tun das längst ebenso und wir ermutigen dazu. Denn es heißt weiterhin, das war eben aus den Sprüchen, lehre dein Kind den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Das ist eine andere Übersetzung derselben Bibelstelle. Und vielleicht ein bisschen eindrücklicher. Ich wiederhole nochmal. Lehre dein Kind. Nicht andere Kinder und nicht andere lehren dein Kind. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Vielleicht gibt es eine Zeit, wo mal ein kurzer Ausbruch kommt. Pubertät nennt man das. Kann passieren, aber ich sag dir, das ist nicht das Ende. Wenn du gerade in so einer Zeit bist, sei entspannt. Du hast, wenn du vorher ein gutes Fundament gelegt hast, sei entspannt. Das kommt wieder zurück, weil wenn man dann probiert und merkt, das, was so hochglänzend mäßig rüberkam, das ist inhaltslos, das ist leer, das ist erbärmlich eigentlich. Und spätestens, wenn ich das dann gegen das lege, was ich von meinen Eltern gelernt habe, was wertvoll war und tief und echt, ja, dann bleibt es nicht lange, dass das Kind sagt, manche kommen dann erst zurück, wenn sie selbst Kinder haben, sagen, ich will auf keinen Fall, dass mein Kind nicht so aufwächst wie ich, aber das war gut. Ich habe es damals nicht so gesehen, aber ich weiß es jetzt, das war so gut. Und deswegen bin ich heute, wer ich bin. Ja, vielleicht ging dir das so, wenn du im Christenhaus groß geworden bist. Wir erinnern uns irgendwann. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich kann ja nicht genau sagen, wann. Manchmal dauert es Jahre. Aber wir glauben, das Beste kommt noch. Ich erinnere euch nochmal dran, wenn ihr Fragen habt zum Thema Kindererziehung, egal was es ist, du darfst es gerne aufschreiben in diesem Formular, was wir dir gegeben haben, oder auch gerne eine E-Mail schicken, wenn das jetzt vielleicht jemand live zuhört, an pastor@cclm.de. Und wir werden diese Frage, wenn wir sie beantworten können, gerne in dem nächsten Teil hierzu irgendwann nächsten Jahr mit reinnehmen. Ja, und Handout gibt es natürlich auch, das könnt ihr jetzt am Ende der Predigt mitnehmen. Da stehen diesmal auch ein paar wichtige Sachen drin. Sieht so aus, so ähnlich wie das vom ersten Teil, nur ein bisschen andere Inhalte.
Bevor wir die nächsten Punkte mit euch ansprechen, wollen wir uns kurz erinnern, was wir schon besprochen haben das letzte Mal. Das waren drei Dinge. Der Punkt 1 war, kann sich irgendeiner dran erinnern?
Das ist unfair.
Steht schon hinter mir.
Oh. Wow! Gut.
Der Daniel weiß
Daniel
es jedenfalls.
Voller Gnade.
Okay, dann sag's mir doch mal. Sei einer Mutiger.
Yes.
Sei völlig undeutsch und gegen die menschliche Natur. Wir haben oft darüber gesprochen, aber wir werden nicht müde, euch und uns selber daran zu erinnern. Lasst uns auf die Jagd gehen nach dem Positiven. In einem Erziehungsbuch vor vielen Jahren lasse ich den Satz, erwische dein Kind beim Gutes tun und lob es dafür. Finde Gelegenheiten zu loben. Und wir haben ja vorhin im Glauben gesungen, ganz egal, was ich auch sehe, ganz egal, was ich auch fühle, wie ging es weiter, Melanie? Ich hoffe nur auf dich.
Yes.
Wenn wir uns weniger von Gefühlen, ich meine natürlich in dem Fall negativen Gefühlen, bewegen lassen, im Umgang mit unseren Kindern und auch miteinander, setzen wir die Kraft von Dankbarkeit frei. Setzen wir die Kraft der Ermutigung und des Lobes frei. Und Paulus ermahnt im Brief an die Philipper, über was wir nachdenken, auf was wir uns fokussieren sollen. Und in der Welt da draußen und auch unter uns ist es manchmal da sehr düster. Lasst uns eine Gegenbewegung starten, der Ermutigung, der Auferbauung, des Lobes. Wenn du auf Facebook und Co. unterwegs bist, manchmal bei ganz harmlosen Sachen, sind die Leute so gut da drin, irgendjemand, der irgendeinen Satz geschrieben hat, fertig zu machen, der keine Rolle spielt. Es geht um manchmal total belanglose Dinge. Und dieser Geist, der da aufsteht, der Geist der Kritik, der Anklage, der ist nicht von Gott. Der Geist der Besserwisserei, der ist nicht von Gott. Der Geist der Liebe findet das Gold im Anderen, auch wenn er nicht perfekt ist. Schau in den Spiegel und stelle fest, auch du bist es nicht. So, sei Ermutiger. Setze klare Grenzen. Es gibt ja so die Überzeugung, dass der Mensch von sich aus gut sei. Die Bibel sagt das Gegenteil. Und dass, wenn man allen Dingen so ihren Lauf lässt, sich das schon alles reguliert. Das ist genauso wie in deinem Garten. Wenn du den Dingen ihren Lauf lässt, hast du eine Menge Unkraut und keine Nutzpflanzen und kein Salat und kein Gemüse und kein Rosenkohl mehr, sondern ja, die Dinge laufen. Grenzen sind etwas Gutes. Wenn du keine Grenzen setzt, machst du eigentlich dein Kind kaputt. Es gibt so ein Buch, ich habe es nicht gelesen, ich besitze es nur zugegebenermaßen, aber ich habe so eine Vorstellung, worum es geht, die Verwöhnungsfalle. Ich hörte neulich in einem Seminar, da zitierte jemand dieses Buch und sagte, du zerstörst eigentlich dein Kind, wenn du ihm nur Sachen abnimmst, es nicht in die Eigenverantwortung rufst und keine gesunden Grenzen setzt. So, lasst uns auch hier nicht mit jeder neuen Welle mitschwimmen, sondern das tun, was das Wort Gottes sagt. Heute Morgen haben wir als Familie Bibel gelesen und einer von uns las den, was der zweite Thessalonicher Brief? Ich glaube schon. Wo steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also das, die Bibel kennt das Bewusstsein von jeder ist für sich selber verantwortlich. Sehr, sehr gut. Und das dritte war dann, delegiere Verantwortung. Das habe ich jetzt eigentlich ein bisschen mit in den zweiten Punkt hineingepackt. Tu nichts für ein Kind, was älter ist als 3 Jahre, das es selber tun kann, habe ich euch erzählt, habe ich mal gelesen. Zugegebenermaßen nicht immer konsequent umgesetzt, aber immer mehr. So, lass die Kinder mithelfen, mitarbeiten, ihr Zimmer selbst aufräumen. Als wir das angefangen haben und Caleb mal in Raffis Zimmer wollte, vor vielen Jahren mit einem trockenen Brötchen in der Hand, hörte ich diesen Satz, in mein Zimmer kommst du mit dem Ding ohne Teller nicht rein. Also ich muss die Krümel, also versteht ihr, so ist das Leben in der eigenen Wohnung später, die Krümel, Mutti kommt, bitte liebe Mutti, also wenn du das machst, dann lass mich dir den Kopf waschen nach dem Gottesdienst, oute dich. Ja, jeder kann seinen Dreck selber wegmachen. So, hi. Punkt.
Hi. Ja, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben. Das habe ich eigentlich für die Gemeinde geschrieben, weil das ist das Trümper-Überlebenshandbuch. Da ist alles drin, was wir gelernt haben, was mit Kommunikation mit Familie zu tun hat. Eben auch ganz viel über Kinder natürlich, über Ehe. Und da möchte ich gern was draus vorlesen. Eine kleine Geschichte. Und zwar stand ein Philosophieprofessor vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge vor sich liegen. Genau. Als der Unterricht begann, nahm er ein großes leeres Mayonnaiseglas und füllte es bis zum Rand mit großen Steinen. Anschließend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei. Sie stimmten ihm zu. Der Professor nahm eine Schachtel mit Kieselsteinen, schüttete sie in das Glas und schüttelte es leicht. Die Kieselsteine rollten natürlich in die Zwischenräume der größeren Steine. Dann fragte er seine Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei. Sie stimmten wieder zu und lachten. Der Professor seinerseits nahm eine Schachtel mit Sand und schüttete ihn ins Glas. Natürlich füllte der Sand die leeren Zwischenräume im Glas aus. Nun, sagte der Professor zu seinen Studenten, ich möchte, dass Sie erkennen, dass dieses Glas wie Ihr Leben ist. Die Steine sind die wichtigen Dinge im Leben. Ihre Familie, Ihr Partner, Ihre Gesundheit, Ihre Kinder. Dinge, die, wenn alles andere wegfiele und nur Sie übrig blieben, Ihr Leben immer noch erfüllen würden. Die Kieselsteine sind andere, weniger wichtige Dinge, wie zum Beispiel ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr Auto. Der Sand symbolisiert die ganz kleinen Dinge im Leben. So ist es auch in Ihrem Leben. Wenn Sie Ihre Energie in erster Linie für die kleinen Dinge im Leben aufwenden, haben Sie für die großen keine mehr übrig. Achten Sie auf die wichtigen Dinge. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder oder Ihren Partner. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Es wird noch genug Zeit bleiben für Arbeit, Haushalt, Partys und so weiter.
Oh. Unser vierter Impuls, oder wolltest du noch was sagen?
Nein.
Gut. Schatz, gell, du wolltest doch nichts mehr sagen. Schütze deine Kinder vor Medien, ist unser nächster Impuls, den wir euch mitgeben wollen. Und ich lese auch was aus dem Buch vor. Die Amme der Nation. Ein einladendes Angebot, das leider nur allzu oft angenommen wird. Ich beschäftige gerne ihre Kinder. Ich garantiere ihnen, dass ihre Kinder alles von mir lernen, was ich ihnen beibringe. Ich zeige ihnen, wie man Alkohol trinkt, Zigaretten raucht, tötet, raubt und Ehebruch begeht. Ich halte sie am Samstagabend wach, damit sie am nächsten Tag nicht zur Kirche gehen. Ich bewerbe mich um ihr Kind. Ich möchte sein Kindermädchen sein. Sie kennen mich. Ich lebe täglich mit ihnen. Ihr Fernseher oder Internet,
YouTube,
Computer, whatever dieser Art. Schütze deine Kinder vor Medien. Und ich glaube, jetzt machen wir was Kontroverses, weil wir gucken jetzt was an. Gell? Aber das haben wir vorher gecheckt, zensiert und ausgesucht. Magst du dazu noch was sagen?
Ja. Es ist ein Film, der uns vor Jahren sehr stark ermutigt hat, Dinge zu verändern in unserer Familie. Und vielleicht geht dir das oder Ihnen das heute genauso. Es geht um die Geschichte von Jack Carlson?
Ben Carson, genau.
Dieser berühmte Chirurg, der als erster die deutschen siamesischen Zwillinge trennte. Also sein Leben ist verfilmt worden. Er war Präsidentschaftskandidat vor ein paar Jahren auch. Und er ist sehr einflussreich heute auch in Amerika. Und seine Geschichte fing ganz anders an. Nicht als der aus einer feinen Familie kommende vorprogrammierte Superstar, sondern wir schauen uns das jetzt mal an. Und vielleicht macht es dir Mut, auch in deiner Familie so ein paar Sachen zu verändern. Selbst wenn du sie so nicht erlebt hast, wir können ja Pioniere unserer Generation sein, oder?
Film ab. Wischt euch schnell heimlich die Tränen weg.
Der junge Mann, der dieses Buch gesetzt hat vom Shalom Verlag, schrieb mir während seiner Arbeit, dass er total begeistert ist von den Vorschlägen, die ich hier mache. Ein junger Mann. Anfang 20. Das ist ungewöhnlich. In dem Alter mag man diese Vorschläge noch nicht immer. Aber vielleicht mögt ihr sie. Zum Schluss kamen ja so ein paar englischsprachige Texte. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist eigentlich, dass er bis heute Neurochirurg ist. Mit 33 Jahren wurde er Direktor der pädiatrische Neurochirurgie des John Hopkins Hospital in Baltimore. Weltweit bekannt wurde eben durch die Trennung der beiden deutschen siamesischen Zwillinge das erste Mal, dass so etwas gelang. Und dieser dumme Junge aus den Slums wurde und ist heute einer der besten Mediziner der ganzen Welt. Carsten kam weit, so weit, dass er Ende 2016 sogar einer der Präsidentschaftskandidaten für die USA wurde.
Er ist auch Minister
beim Donald Trump in der Regierung. Ist er das, ja? Das habe ich damals, war das noch nicht so, aber cool. Was für eine Veränderung, eine kleine Veränderung, was sie bewirkt hat auf die Lebenszeit. Also als ich angefangen habe zu weinen vorhin, das passiert mir immer bei diesem Clip, ist, wo der Lehrer sagt, wow, da hat jemand eine Tür aufgemacht. Und ich frage mich, wie viele Türen nicht aufgemacht werden, weil wir einfach alles mitmachen, was alle machen. Wie viele unserer Kinder nie über das hinauswachsen, was eben alle sind und haben und können. Nur weil wir nicht mutig genug sind, Grenzen zu setzen, die gestern gut waren. Ich habe euch mal so ein Meterbrett gezeigt, erinnert ihr euch vor einer Weile. Und habe dann ein anderes Meterbrett dagegen gehalten, was aber nur 90 Zentimeter lang war. Auf beiden stand ein Meter. Und ich habe dann versucht zu sagen, schaut mal, der Meter von gestern sieht heute so aus. Die Werte von gestern sind heute nur noch so. Und das ist, was ja pausenlos passiert. Die Entwicklung unserer Gesellschaft ist ja nun mal wertloser als je zuvor. Dinge, die gestern normal und wichtig waren, sind heute falsch oder heute nicht mehr ganz so wichtig. Und da als Christen zu sagen, wir haben aber einen Wertmaßstab durch die Bibel, der unverändert gilt. Gott hat seinen Wertmaßstab nie verkleinert. Er hat seinen Zollstock nie halb durchgebrochen und sagt, das ist immer noch ein 2 Meter Zollstock. Seine Werte bleiben. Die Welt verändert sich. Die Aufklärung und all die Dinge haben heute Werte hervorgebracht, die es in der Bibel gar nicht gibt oder die antibiblisch sind. Aber das wäre ein anderes Thema.
Was wir euch mitgeben möchten ist, es ist mega, mega, mega wichtig, dass ihr eure Kinder vor schlechten Medien schützt. Wir haben es schon mal gesagt, eben Grenzen bedeuten Schutz. Und wir erzählen euch ein paar Dinge, wie wir das handhaben. Jeder hat seine Freiheit. Gott hat dir den freien Willen gegeben. Wir werden ihn dir nicht nehmen. Aber wir möchten euch sehr, sehr ermutigen, ermahnen, an euch appellieren, wenn ihr Dinge erkennt, die nicht gut sind, sie zu ändern. Oder wenn eure Kinder noch sehr klein sind, direkt die richtigen Vorsätze zu fassen als Eltern. Wir haben entschieden oder wir möchten dir raten, gestatte deinem Kind keinen Fernseher oder PC mit Internetanschluss im Kinderzimmer. Amen. Die Arme der Nation, alle haben das, alle machen das. Scheißegal.
Hi.
Was willst du, dass aus deinem Kind wird? Kein Internetzugang ohne Aufsicht für dein Kind. Wenn du dich nicht damit beschäftigst, mit Programmen, die das sichern, Methoden, die das überwachen, bist du wahnsinnig. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Es ist der pure Wahnsinn, ein Kind mit einem Internetzugang zu konfrontieren, ohne Kontrolle und ohne Einschränkung und Überwachung.
Du bist verantwortlich für Verletzungen, von denen du keine Ahnung hast, die das Kind erleiden wird, garantiert erleiden wird. Auf dem Bebus hören wir dann, was alles schiefgelaufen ist, was die Kinder sich auf einmal angeschaut haben, womit die konfrontiert waren, wo du gar keine Ahnung von hast. Das passiert. Es ist wie wenn du dein Kind allein, ein kleines Kind alleine mit einem Spitzenmesser spielen lässt.
Das oder es in Frankfurt im Rotlichtviertel absetzt und 2 Tage nach Hause fährst.
Ja.
Wir sind manchmal doof als Eltern. Und wir sind sehr naiv. Und die Kinder untereinander, die wissen auch, wie man Dinge knackt und umgeht. Also ihr müsst euch investieren, ihr müsst euch bilden und ihr müsst auf dem Laufenden sein, was diese Dinge betrifft.
Ja, weil wir sind anders groß geworden. Jeder, der heute ein Kind hat, hat eine andere Kindheit, als das Kind heute haben wird. Also in meiner Kindheit gab es kein Internet, es gab keine Handys, es gab keine Personal Computer, die jeder zu Hause hat. Das fing erst in meiner späten Jugend fing es an mit so C64 und Co. Das ist eine völlig andere Welt, in der die Kinder heute aufwachsen. Und wenn wir uns da nicht ein bisschen mit beschäftigen, werden unsere Kinder leiden. Auch wenn sie am Anfang das cool finden, aber letztendlich wird vieles kaputt gemacht in ihrer kleinen Seele. Und werden Dinge da drauf geschrieben, die du nie wolltest, dass die dort landen. Deswegen beschäftigt euch damit, lasst euch ermutigen. Es ist keine Kritik an euch, wenn du es bisher anders gemacht hast. Es ist mehr so ein Weckruf, weißt du. Denk nochmal neu drüber nach. Ist es, wie du es jetzt machst, wirklich so, wie es richtig ist? Oder hast du bisher einfach Angst gehabt, gewisse Entscheidungen zu treffen, weil natürlich Druck da ist? Gerade wenn du Teenager hast oder, ja, die Kids machen Druck. Die wollen das, was alle haben, ist doch ganz klar. Du bist aber der Herr oder die Frau im Haus. Ihr bestimmt die Regeln eures Hauses. Jede Familie hat ihre eigenen Regeln. Du musst nicht unsere übernehmen, wir stellen sie nur vor. Du kannst damit machen, was du möchtest. Aber weißt du, am Ende geben wir alle Rechenschaft über das, wie wir unser Haus geführt haben. Und zwar vor ihm. Und da möchte ich dich ermutigen. Ey, nimm es ernst. Dir ist was anvertraut worden. Wenn du ein Kind hast, das ist unendlich kostbar. Handel richtig. Keiner ist perfekt. Wir werden Fehler machen, auch auf dem Weg dahin. Aber die Richtung zählt. Schlag eine neue Richtung ein. Hab Mut. Halt das auch mal aus, wenn da Rebellion kommt oder Kinder dich nicht mehr angucken oder... Es gehört zum Job, okay? Jetzt der Tag kommt, und das ist das Schöne. Wir haben ja jetzt schon zwei Kinder, die jetzt erwachsen sind. Und wenn ich heute höre, was die mir heute sagen, heute, nicht damals, heute, dann bin ich so froh, dass wir damals so einen harten Kurs gefahren haben. Die meisten Dinge sagen die, ich mache das mit meinem Kind genauso. Das ist das schönste Lob, was du hören kannst von deinem erwachsenen Kind. Er sagt, das war richtig damals. Ich habe es damals nicht gesehen, aber jetzt weiß ich, du hast mich vor vielen bewahrt. Danke.
Oder hier wart ihr zu weich.
Ja, heute kommen unsere Erwachsenenkinder und sagen, wenn wir mit Caleb, ihr müsst das ein bisschen härter machen. Okay, danke, ihr unterstützt uns gerade. Ihr wisst ja, ältere Eltern werden ja auch ein bisschen weicher dann. Ne? Kennt ihr das, wenn ihr so graue Haare bekommt und auf einmal, ja, beim letzten Kind erlaubt er dann eher mal was als beim ersten. Da ist man oft noch klarer auf Linie. Ja, so ist das Leben. Deswegen haben die Grauhaarigen dann eher das Recht, Großeltern zu sein. Die brauchen nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit, die können dann die Erlauber geben und die Eltern haben da die Begrenzer und dann passt das wieder. Anderes Thema. Ja, wir sagen, erlaube kleinen Kindern kein Handy. Wie lange, das musst du für dich ausmachen, aber ich glaube, ein 8-Jähriger braucht kein Handy. Auch ein 10- oder 11-Jähriger nicht unbedingt. Und wenn es unbedingt ein Telefon sein muss, dann ein normales Tastentelefon, kein Smartphone. Ja, aber dann, genau, kann es damit nichts anderes als telefonieren. Juhu. Und das Leben geht weiter. Ja, aber die anderen, die haben alle WhatsApp. Unsere Kinder haben in dem Alter kein WhatsApp. Die haben keins. Und die Lehrer, denen sagen wir das. Find einen Weg, Lehrer. Das ist dein Problem. Du darfst über WhatsApp eigentlich das gar nicht machen, was du machst. Und wenn du es machst, find einen Weg, schreib unserem Kind eine E-Mail. Das hat eine E-Mail-Adresse, das kann zu Hause auf dem elterlichen PC seine E-Mails lesen, kein Problem, es gibt Wege. Oder es hat ein iPad und so Kinder haben sehr früh Technik bekommen, ganz bewusst. Aber eben die Technik, die wir schützen können. Also hier bin ich ein Verfechter von Apple, weil Apple im Vergleich zu allen anderen Android-Geräten fantastische Schutzmechanismen fest eingebaut hat, die man nur aktivieren muss. Das wird immer besser. Jetzt mit Bildschirmzeiten, so du kannst wirklich sehen, was passiert. Und du kannst Dinge steuern, du kannst Dinge begrenzen. Da gibt es auch noch eine super Software. Hier in einem Handout haben wir da eine Adresse reingeschrieben von Saalfeld. Da gibt es 2, 3 verschiedene Schutzprogramme, die auch auf anderen Systemen funktionieren, auf PCs, auf Android-Systemen. Das solltest du dir unbedingt mal anschauen. Das oder etwas anderes. Es gibt ja einige Systeme, die gut sind. Nicht alle, oder perfekt ist keins davon, aber mach dich halt schlau. Finde raus, was könntest du für dein Kind empfehlen. Halte dein Kind möglichst lange von sozialen Netzwerken fern. Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter und so. Es gibt ja immer wieder neue Sachen. Alle 2, 3 Jahre kommt ja was völlig Neues. Ich habe gehört, Kinder machen noch mit Facebook, kommen noch was. Die haben heute Instagram oder noch neuere Sachen. Snapchat, da ständig wird dann da gesammelt und gemacht. Halt sie fern davon. Beraub sie diesen Möglichkeiten, solange es geht. Finde raus, wann ist der Zeitpunkt, wo man loslassen kann. Lehr dein Kind, sprich drüber, klär auf. Finde zusammen Dinge raus. Lass es nicht allein damit und nicht nur als Verbot, sondern erklär das auch. Ja, das ist wichtig, dass das Kind nicht das Gefühl hat, du nimmst ihm allen Spaß. Finde Wege, wie es trotzdem Spaß hat. Wie wird es gemacht haben zum Beispiel? Warum hat es kein eigenes iPad und kann damit spielen, hat eine gewisse Zeit am Tag, wo es spielen darf? Auch da gibt es fantastische Programme. Ich drücke eine Taste auf meinem iPad und dann hat mein Kind eine Viertelstunde Spielzeit. Oder eine halbe oder eine Stunde. Ich kann das fernsteuern. Und wenn ich das ausschalte, hat mein Kind nichts weiter außer den Apps, die standardmäßig erlaubt sind. Das ist eine feine Sache. Kostet, glaube ich, 10 € im Monat oder 5 € im Monat. Und das ist uns das wert. Fantastisch, fantastisches Instrument, um Begrenzung einzuführen. Warum muss ein Kind unbegrenzt an irgendwas sein? Unser Kind hat weder Fernseher unbegrenzt, noch Internet sowieso nicht, oder Tablet-Benutzung. Das ist alles begrenzt auf eine Stunde oder anderthalb Stunden. Und das ist lang genug. Und dann, was macht das Kind denn dann? Dann holst du die Playmobil-Kiste oder die Lego-Kiste raus. Dann geht's raus in die Wildnis und erforscht, wie wir früher. Es geht doch immer noch. Die Frage ist nur, was für einen Job tun wir als Eltern? Da möchte ich uns alle appellieren. Auch ich selbst, ich bin immer wieder am Gucken, was mache ich noch falsch, wo könnte ich noch was besser machen, um meine Kinder zu schützen und zu segnen letztendlich. Das ist ein Segen. Auch wenn es, wie gesagt, nicht immer am Anfang als das wahrgenommen wird. So begrenze die Medienzeit. Je nach Alter, natürlich staffelt sich das, aber begrenzt das. Lass von Anfang an klar sein, das ist eine gute Sache. Man kann das nutzen, man kann auch mal ein Online-Spiel machen und diese Dinge. Aber schau, wie lange ist es? Wenn ein Kind 3-4 Stunden am Computer hängt, wie viel mehr kann ich einen Menschen berauben? Oder vom Fernseher sitzen darf, jeden Tag 3 Stunden vom Fernseher. Wir wissen, dass der Durchschnittsdeutsche über 10 Stunden am Tag, der Durchschnittsdeutsche, mit Medien verbringt. Davon inzwischen, soweit ich weiß, mehr als die Hälfte mit Internet. Gut, einige müssen damit arbeiten, das ist klar, aber weißt du, warum muss mein Kind mehrere Stunden am Tag mit Medien verbringen? Ja gut, wenn es lernen muss und so, klar, da gibt es Websites, die sollte, gibt es auch Zeit und so weiter. Aber das kann ja auch dann in der Küche passieren oder im Wohnzimmer unter Aufsicht, nicht alleine. Lass dein Kind nicht alleine ins Netz. Arbeite mit Kinderfiltern, das so ganz allgemein. Da gibt es ganz viel zu sagen, aber da gibt es auch viel Hilfe auch im Netz, wo ihr als Eltern wirklich das als Segen benutzen könnt und findet Wege, wie das für euch praktikabel ist. Ja, und vor allem seid eins als Vater und Mutter. Arbeitet nie gegeneinander, lasst euch nicht ausspielen. Wenn ihr Regeln macht, macht die gemeinsam, setzt sie fest, kommuniziert die und dann zieht's durch, egal was ist. Gebraucht sowas als Belohnung, wenn ein Kind wirklich was Cooles gemacht hat. Sag, okay, hast eine halbe Stunde extra heute. Ja, cool. Dann ist es was wert, verstehst du? Dann ist es nicht, ich habe eh so viel, wie ich will. Das ist was wert, das ist ein Belohnungssystem, das gut ist.
Kindererziehung kostet Kraft. Oh ja. Und sie auf diese Weise sich selbst beschäftigen zu lassen, ist für den Moment angenehm und bequem. Aber der Preis ist so teuer. Eine Idee auch für euch als ganze Familie ist, vielleicht merkst du, ich merke das, ich werde auch von meinen Kindern manchmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich zu lange gezockt habe. Das gibt's auch. Begrenzt euch und nutzt Zeiten des Medienfastens. Und vielleicht wird dir selbst bewusst und du wirst sensibilisiert, wie verstrickt du bist in manchen Dingen und wie viel Zeitfresser du da fütterst. Nehmt euch das vor, einen Tag die Woche oder im neuen Jahr vielleicht eine Zeit, sich vorzunehmen. Wir verzichten gemeinsam darauf. Übt euch darin und schau mal, was alles schon in dir abgeht, wenn du ohne bist. Also kürzlich las ich, das war ein Facebook-Post, ich muss das bekennen, da stand, wichtige Nachricht, es ist erstmals gelungen, erfolgreich einen Teenager von seinem Smartphone zu trennen. Ja, so, da sind wir. Und auch wir, ältere Teenager, lasst uns nicht zu sehr gefangen nehmen lassen. Lasst uns sensibel werden, neu, für dieses Thema.
Ja, man könnte natürlich auch das Ganze umdrehen und sagen, warum nutzen wir nicht die Medien und prägen damit positiv das, was die Lady vorhin gemacht hat, die Mutti von Benjamin Carson, die selbst nicht mal lesen konnte. Überleg mal, die wusste genau, wo es hinführt, wenn man hier nicht aussteigt. Sie ist als Putzfrau geendet. Bestimmt eine intelligente und eine kluge Frau. Aber sie hatte keine Bildung. Sie konnte nicht mal lesen. So, und sie wollte, dass es ihre Kinder das besser haben. Also hat sie da was verändert. Eine kleine Änderung, große Auswirkungen. Wie wäre es, wenn ihr einen Abend die Woche fernsehfrei gestaltet? Also wir haben mehrere Abende eigentlich fernsehfrei, aber einer, den haben wir immer vor zu lesen zusammen. Ein Leseabend statt ein Fernsehabend. Samstagabends haben das eine ganze Weile durchgezogen. Inzwischen ist das so ein bisschen geschliffen. Aber mir gefällt das immer noch. Ein Abend, wo man sich mit einem Buch zusammen ins Wohnzimmer setzt. Jeder seine, manchmal 3-4 Bücher, wo man vielleicht parallel liest. Und man liest dann ein Stündchen oder so. Und dann tauscht man sich hinterher kurz aus. Was hast du gelesen? Was hat dich begeistert? Was hast du gelernt? Und dann gibt es so eine halbe Stunde Austauschzeit. Und jeder erzählt, was er gerade so da mitgenommen hat. Und alle nehmen was mit. Und das ist oft der Samstagabend bei uns gewesen. Und das ist eine coole Sache. Das empfehlen wir ausdrücklich mal zu probieren. Aber es wird Widerstand bringen, also sage ich euch. Samstagabend, einen Abend ohne Fernsehen, je nachdem, wie eure Familie aufgestellt ist und nicht schon wieder lesen und bla bla bla.
Ihr könnt das Geräusch auf der CD euch nachher rausschneiden und hören und desensibilisiert euch und dann macht ihr das. Okay?
Wir haben auch, hier in dem Buch ist unsere Tabelle, wir haben also so ein Taschengeldsystem eingeführt, was wir immer ein bisschen überarbeitet haben. Hier ist so eine der letzten Versionen drin, wo es immer einen Zettel abzugeben gibt. Also Sie müssen einen Antrag stellen, wenn Sie Taschengeld haben wollen.
Wer nicht arbeitet, ihr erinnert euch.
Und unser Taschengeld ist immer gebunden an Leistung. Da ist nicht einfach, du kriegst jeden Monat 10 Euro oder 20 Euro. Pustekuchen. Da gibt es einmal einen Haltungsbonus drin. Von 1 bis 10, da kannst du dann bewerten, je nachdem, ob du dann 50 Cent für einen Punkt oder einen Euro gibst oder was auch immer. Das ist ein Schwerpunkt vom Taschengeld. Da haben wir dir da einen guten Haltungsbonus gezeigt. Also wenn du in dem letzten Monat mit deiner Haltung positiv aufgefallen bist und nicht trägst den Müll raus, das heißt Haltungsbonus null. Wenn da nicht was anderes noch kam. Wenn da jemand kommt und sagt, darf ich dir helfen, Mama? Oder kann ich mal die Geschirrspülmaschine ausräumen, bin eigentlich nicht dran. Sowas, das macht kling, kling, kling. Da steigt sofort der Haltungsbonus.
10 Punkte.
Weil wir sagen, in unserem Haus wird nicht Handlung, sondern Haltung bestraft oder belohnt. Weil das ist der Kern von uns, ist die Haltung. Und die Haltung kann ich verändern durch Entscheidungen. Ja, und wenn ich das lerne, selbst wenn ich es erstmal lerne, einfach so, ja, um eine Belohnung zu kriegen, macht das was mit meiner Haltung. Weil ich merke, aha, das ist eine gute Sache offensichtlich. Und das andere ist Buchlesen. Je mehr Bücher jemand bei uns im Haus liest, solange er noch Taschengeldempfänger ist, desto lohnenswerter ist es. Ich bin immer froh, dass meine Frau nie in dem System bei mir gelandet ist. Dann wäre ich wahrscheinlich im Armenhaus gelandet oder so, ja. Weil das wären dann Hunderte von Euros jeden Monat gewesen. Aber,
schade,
ja,
dass meine Eltern das früher nicht.
Meine Kinder sind nicht ganz so explodiert durch dieses System, wie wir das so gewollt haben. Muss ehrlich sein, hat nicht so den großen Erfolg gebracht, den wir uns gewünscht haben. Aber nach wie vor steht es drin. Und das Angebot steht somit, lies viel. Und du kannst richtig abräumen. Ja, ist cool. So ein Belohnungssystem, wie wir es halt eben leben. Aber du kannst dir ganz eigene Dinge dir einfallen lassen, die funktionieren.
Sollten Kinder diese Nachricht, diese Botschaft mal hören? Ich erwähne mal den Raphael, sehr lobenswert. Wenn ich ihn um etwas bitte, höre ich ganz oft, der hat das mit dem Haltungsbonus früh kapiert gehabt. Er sagt dann, Mama, nichts lieber als das.
Rafa ist heute auch der Lesebonus offensichtlich was bewirkt hat. Auch wenn er in seiner Taschengeldzeit nicht so richtig abgeräumt hat, sehe ich ihn heute als jemand, der wirklich liest.
Spätfolgen.
Sachbücher, richtig ohne coole Geld. Über Geldanlage und so richtig coole Sachen. Aber ja, er liest. Nicht so viel, wie er gerne will, aber das ist das Schöne. Wer liest schon so viel, wie er gerne will? Ja, auch er hat das Zeitliche, er kämpft mit 1000 Sachen, die er macht, aber er hat tatsächlich das gefressen, er liest. Und das ist cool. Das ist richtig cool.
Wo sind wir denn? Ja, investiert in gute christliche Bücher, Filme und sonstige Literatur. Ja, ich denke, der Film sprach für sich. Lasst da auch Geld locker. Schaut euch wertvolle Filme an und sprecht darüber und entscheidet, was ihr euch reinzieht.
Sagen wir gleich noch ein bisschen was zu, ein bisschen später, glaube ich, reden wir dann.
Eine Idee ist auch, ihr habt wahrscheinlich eine Familienmahlzeit irgendwann am Tag. Bei uns ist das Mittagessen, in den meisten Familien ist das Abendessen. Man kann auch während dieser Mahlzeit gemeinsam ein Buch lesen. Das haben wir ein paar Mal getan. Immer, wer zuerst fertig gekaut hat, der nimmt das Buch und liest ein paar Seiten, übergibt es dem Nächsten. Das ist ja auch ein Weg. Schaut euch Spielfilme an auf Bibel-TV, christliche Medien. Ich meine, das Ganze spielt uns ja zu. Es wird ja mehr und die Optionen sind mehr. Finde deinen Familienweg dafür.
Genau. Lest zusammen die Bibel. Wir machen das schon eine ganze Weile. Ich habe das mit den Kindern ja angefangen vor vielen Jahren. Wir haben das 7 Jahre durchgezogen, dass wir jeden Mittwochmorgen um 5:30 uns getroffen haben und mit allen Kindern zusammen unser 1 bis 2 Kapitel in der Bibel gelesen haben und eine Tageslese noch vorne zusammen, also gelesen haben und uns dann ausgetauscht haben, vor der Schule. 7 Jahre haben wir das gehabt, bis meine Kinder mich davon befreit haben. Aber Papa, wir können das ja jetzt auch alleine. Und da der Älteste schon 12 war, dachte ich, okay. Und es läuft inzwischen alleine. Aber es war ein Anschub, der richtig was gekostet hat für jemand, der Nachtmensch ist, um 5 Uhr aufzustehen. Jeden Mittwoch, so zerreißt du die ganze was ist Schlafrhythmus in der Woche, aber es war gut, es war es wert, es ist was passiert. Ja, lest zusammen Bibel, wir machen das Sonntagmorgens zum Beispiel, immer noch. Jeden Sonntagmorgen treffen wir uns um 8:30, Viertel vor acht, haben eine Dreiviertelstunde zusammen als ganze Familie, lesen zusammen Bibel, tauschen uns aus und dann macht sich jeder fertig und schön für den Gottesdienst. So. Es sind kleine Traditionen, die wir einsetzen können.
Machen wir Punkt 5 noch?
Okay.
Yes or no?
Ja.
Okay. Bezieht Gott, das ist jetzt ein neuer Gedanke, in die Erziehung mit ein? Ich mag Bücher, das heißt, ich habe in den letzten 21 Jahren viele Bücher über Kindererziehung gelesen, mir da Hilfe geholt, bin aber regelmäßig an den Punkt gekommen, wo auch die Bücher mir nicht wirklich weiterhelfen konnten. Wenn dein Kind dich konfrontiert, deine Knöpfe drückt, dann nützt das nichts, was in dem Buch gestanden hat. Und dann hilft eben manchmal nur der innere Schrei zu Gott. Herr, lass mich nicht platzen, ausrasten oder irgendwas tun, was ich gleich bereue. Bezieh Gott ein. Bitte Gott um Weisheit. Gott kann über Bücher hinaus zu dir reden, dir Strategien geben, dir Offenbarung geben. Yes. Ich war mal, als unser Jüngster geboren war und einige Monate alt war, der Meinung, er hat irgendein Trauma erlebt. Vielleicht habe ich zu viele Seelsorgebücher zu dieser Zeit gelesen, ich kann es ja nicht sagen, weil er beim Wickeln sich immer furchtbar angestellt hat. Und ich wollte dann besonders sanft sein und besonders rücksichtsvoll. Und irgendwann, wo ich dann darüber gebetet habe oder überhaupt gebetet habe, hatte ich den Gedanken, dass Gott zu mir sagt, Iris, der hat kein Trauma, der ist einfach nur bockig, setz dich durch. Ich dachte, okay, ja, dann habe ich irgendwie gesagt, wir wickeln jetzt und es wird jetzt mal hier so und die Beine und hin und her und es klappte auf einmal wunderbar mit dem Wickeln und er wird im Februar 13, er hat mir jetzt nicht gesagt, dass er da irgendeine traumatische Erinnerung an diese Phase hat. Ja, man kann da auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Bete für deine Kinder, bevor sie Teenager sind. Wenn sie da so kleine Tischchen und alles richtig machen und dich anstrahlen und du denkst, da kann doch nie was passieren, dem kleinen Schätzchen. Das Leben trifft auch auf dein Baby. Und die Entscheidungen kommen und die Welt sieht und der Teufel hat einen Plan für dein Kind. Sobald es entstanden ist, steht er auf der Matte und hat einen Plan der Zerstörung, des Raubes, der destruktiv ist. Und du willst, dass Gottes Plan für dein Kind zustande kommt. Darum bete für dein Kind, jeden Tag. Ich meine, wenn dein Kind einen Führerschein macht, das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren zweimal erlebt, das ist dann relativ leicht zu beten. Lieber Gott, bitte bewahr mein Kind vor Unfall und Schaden und vor Unvernunft. Aber lasst uns ja direkt starten.
Ihr Männer, ihr Väter, nutzt das Vorrecht, das ihr habt, zu beten. Ich weiß nicht, wie oft ich in den Kinderzimmern war, wo meine Kinder noch viel kleiner waren. Meine Kinder schliefen, ich legte eine Hand auf die Brust oder auf den Kopf und sprach aus, was ich an Segen für mein Kind hatte. Und dabei war immer Folgendes. Ich habe immer gebetet, Herr, gib ihm oder ihr einen Ehepartner, der dich mehr liebt als sie oder ihn. Und bewahr ihn oder sie vor vorehelichem Sex. Weil ich weiß, das zerstört so viel. Das macht so viel kaputt und so viel nachher schwierig. Und wenn ich mir heute meine Großen anschaue, beide sehr attraktive Menschen und beide haben Entscheidungen getroffen, zu warten, sich reinzuhalten, sich aufzuheben für den Mann, für die Frau, die Gott vorbereitet hat für sie. Einfach als Ermutigung. Man sieht es auch Jahre nicht, was passiert wirklich durch diese Gebete. Aber ich sage dir, diese Gebete haben Kraft. Sprich das aus über dein Kind, was du ihm wünschst. Segne deinen Sohn, deine Tochter. Geh abends nicht immer am Kinderzimmer vorbei, geh ab und zu mal rein. Gerade kleine Kinder, die schlafen so fest, die werden nicht mal wach, wenn du sie berührst. Segne und dann gehst du schlafen und lässt deinen Segen in dem Zimmer zurück. Und gute Dinge werden vorbereitet, wenn du das machst. Ja.
Genau. Ja, installiert gute Rituale. Hab Gebetsziele für deine Kinder. Und wir haben schon ein paar Sachen angesprochen. Eine weitere Idee ist, habt eine kurze tägliche Gebetszeit als Familie. Beim Essen oder bei irgendeiner Gelegenheit, wo ihr zusammensitzt und bestehe, das ist auch sehr unbeliebt, auf dem sonntäglichen Gottesdienstbesuch.
Nein, absolut.
Gottesdienst ist nicht verhandelbar.
Weder bei kleinen Kindern noch bei erwachsenen Kindern, die im Haushalt leben. Hier komme ich wieder auf das Hausrecht zurück. Du musst wissen, ob du das als Hausrecht einführst. Bei uns steht das. Das weiß auch jedes unserer Kinder. Wer bei uns im Haus lebt, kommt mit dem Gottesdienst, egal wie alt oder jung er ist. Er kann jederzeit ausziehen, aber so lange. Also ist das bei uns nie ein Problem gewesen, aber das ist eine klare Ansage, weil wir glauben, dass die Welt uns permanent beeinflusst, Stunden jeden Tag. Und dann habe ich 2 Stunden in der Woche, wo geistlicher Einfluss auf mein Kind kommt. Und das soll ich aufgeben. Für was denn? Damit es länger schläft? Damit es abends auf der Party länger durchfeiern kann? Hallo? Bin ich der Führer meines Hauses? Bin ich verantwortlich für das, was in meinem Haus passiert? Ja, 100%. Deswegen trifft die Entscheidung, hinter der du stehst. Und lass dir nicht von irgendeinem anderen was aufdrücken. Weder von deinem Kind noch von irgendeiner Meinung, die Leute haben oder was die Gesellschaft richtig findet. Ich sage das jetzt einmal und dann nicht nochmal. Scheiß auf Politik Correctness. Okay? Das meine ich so. Wir haben zurzeit eine politische Meinung, die ist so schräg und so unbiblisch und so weit weg von allem, was wahr ist. Lass dich da nicht mit einflüstern. Glaub mir, in 10 Jahren, in 15 Jahren sprechen die Leute über die Zeit, in der wir heute leben. Und die haben keine guten Worte dafür. Weil was daraus entsteht, ist grausam und zerstörerisch. Man wird das dann wissen. Heute sehen es schon einige, dann werden es einige in Fakten wissen. Wenn sie sagen, was damals passiert ist, war ein Wahnsinn. Ja, war eine Zeit, Epoche in unserer Geschichte, auf die man nicht mehr so stolz sein wird, wie man das heute versucht zu sein.
Wenn wir glauben, dass Gott besser Bescheid weiß als wir, wie Leben richtig funktioniert, sollten wir uns auch so verhalten. Wenn die Bibel mir sagt, ich soll meinen Kindern beim Aufstehen, beim Rausgehen, ne, das Wort Gottes vorhalten, dem Kind erzählen, was Gott getan hat, lies das Alte Testament mal, was das betrifft, die Zeugnisse, Erinnerungen, Rituale, zu gucken, wie gut Gott ist. Und du beraubst dein Kind, wenn du das nicht tust, aus Menschenfurcht. Das ist eigentlich Menschenfurcht, die wir dann leben. Und es ist Fleisch. Und hey, so schlimm sind die Gottesdienste ja dann nun auch wieder nicht. Und das Wort Gottes hat Kraft. Und die Vorbilder, die sich dein Kind sucht, also so erlebe ich das ein Stück weit mit, auch die manchmal gar nicht christlich sind, das sind eigentlich alles biblische Werte, die gut sind, wo es um Eigenverantwortung geht, proaktiv statt reaktiv zu sein, selbst das Leben zu gestalten, anstatt sich fremdbestimmen zu lassen. Das sind gute Werte und die vermittelst du deinem Kind mit Gott und Gottes Wort.
Ja, wenn vorhanden, dann integriere doch dein Kind in deine Kleingruppe. Also wir haben das so gemacht, als unsere Kinder 12 wurden oder meine Söhne, jetzt für mich gesprochen, kamen die sofort in meine Leiterzelle. Weil, ey, wenn wir Jüngerschaft leben wollen, mit wem denn mehr als der mich kennt wie kein anderer in meiner Zelle? So, meine beiden Söhne sind in meiner Leiterzelle drin. Einfach, um auch die Prägung mitzunehmen, die ich anderen guten Männern gebe. Und die sind stolz, dabei zu sein. Und genießen das auch ein Stück weit. Und auch Grace ist bei dir in der Zelle drin. Also, wenn die Möglichkeit besteht, wenn du eine Zelle hast, oder vielleicht startest du einfach eine mit deinem Kind. Warum nicht? Wie cool wäre das denn? Wer sollte dein Kind besser prägen können als du selbst? Das ist doch ein Vorrecht. Auch geistlich, hier ein Vorbild zu sein, hier das Beste, was du hast, zu geben. Das ist, was ich meinen Männern, das Beste, was ich habe. Ich habe nicht alles, aber was ich habe, das kann ich geben und du auch. Und das ist cool.
Die Überzeugung, dass es immer die anderen besser können als die eigenen Eltern, ist auch Teil einer Lüge, die wir manchmal glauben. Es ist gut, wenn andere auch Einfluss üben, aber lass dich nicht rauskicken. Das ist Zeitgeist.
Wir singen, ihr wisst das, bei jedem Fahrt zum Gottesdienst hier singen wir. Wir singen 10 Minuten und beten 5 Minuten. Jeder betet, der im Auto sitzt, und jeder singt mit, wenn wir herfahren. So, das ist vielleicht lächerlich. Singt ein paar geistige Lieder, aber wir wollen das einfach als Ritual pflegen und sagen, hey, wir fahren zum Gottesdienst. Wir wollen da vorbereitet ankommen. Nicht nur, wir sitzen da und gucken, was passiert, sondern wir wollen was mitbringen, jeder von uns. Das heißt, wir singen Gott, wir lobpreisen Gott schon lange, bevor wir hier im Lobpreis sind. Und wir beten. Wir haben vorher schon eine Bibelzeit zu Hause, aber dann im Auto haben wir noch mal eine. Eine ganz kurze, knackige Gebetszeit. Jeder kann kurz beten für was ihm heute wichtig ist im Gottesdienst. Die Kinder beten für ihren Kinderdienst, für ihren Leiter und so weiter. Oder für ein Bistro, wo sie mitarbeiten. Was auch immer. Kommt alles Mögliche auf den Plan. Das sind Impulse. Ihr müsst das nicht machen. Aber vielleicht wäre das ja was für euch. Oder wenn du ganz kleine Kinder hast, du kannst sowas direkt einführen. Why not? Überleg mal, alles, was du jetzt säst, das erntest du später. Nicht nur die schlechten Sachen, Gott sei Dank, sondern die guten. Alles, was ich in guten aussehe, das kommt irgendwann zurück. Nicht immer sofort. Manchmal dauert es Jahre. Aber irgendwann siehst du es. Vielleicht dann, wenn deine eigenen Kinder selbst Kinder haben und du fährst mal mit in den Gottesdienst und hörst die singen. Und du fragst, warum singt ihr? Einfach haben das immer so gemacht. Das war schön. Oh, come on. Und dann merkst du, du hast was eingeführt in deine Familienlinie, was es nie vorher gab. Wir sind Pioniere unserer eigenen Familie. Wisst ihr das? Viele Dinge haben wir eingeführt, die es bisher in der Trümperfamilie nicht gab. Und ich habe den Verdacht, dass unsere drei Kinder das in ihren Familien nicht nur weiterführen, sondern dass sie wiederum neue Dinge einführen, gute Dinge, die wir noch nicht hatten. Ist das nicht cool, Pionier zu sein? Ja, was ich jetzt persönlich für mich neu entschieden habe, wisst ihr, Quality Time ist mein Thema. Und wann immer ich Qualitätszeit mit meinen Kindern oder auch mit anderen habe, habe ich mir angewöhnt, immer eine kurze, knackige Gebetszeit mit reinzunehmen. Wenn es nur 2-3 Minuten sind. Wenn wir essen waren oder im Kino waren oder einen Ausflug gemacht haben. Die Zeit möglichst nicht vergehen zu lassen, ohne dass man kurz eine geistliche Gemeinschaft hatte. Das war so schön. Neulich mit meinem Papa habe ich im Auto gesessen. Wir waren gerade länger unterwegs gewesen, hatten einen super Nachmittag. Und bevor nach Hause stand bei ihm vom Haus im Auto noch und dann fiel mir das ein, weil das ist noch nicht so drin, dass ich es immer mache, manchmal vergesse ich es. Da sag ich, Papa, wie wäre das, wenn wir jetzt noch kurz zusammen beten? Und dann haben wir gebetet und auf einmal fing der an, mich zu segnen. Und ich saß da nur drin, das war so schön. Weißt du, völlig unerwartet und ungeplant. Und ich nehme mir vor, das jetzt möglichst immer zu machen, manchmal vergesse ich es, aber hey, Gebetsgemeinschaft zu haben. Nicht so das aufgesetzte Ding, sondern was Kleines, Echtes, Lebendiges, wo Segen fließt und wo Herzen sich verbinden.
Ja, fördert geistliche Disziplinen, fördert Gewohnheiten, Rituale, macht Fürbitte zusammen für Menschen, habt eine stille Zeit, macht Lobpreis mit den Kindern, Bibellesen zusammen, ermutige sie in der Gemeinde mitzuhelfen. Ja, baut es ganz natürlich ein. Gott ist da, er lebt mit euch. Lasst uns aufhören, das zu ignorieren und miteinander leben und mit den Kindern auch leben.
Wenn wir von Werten sprechen, die wir vorleben, dann geht es auch darum, dass wir nicht negativ über jemanden reden. Das ist eines der übelsten Gifte, das du ausstreuen kannst, wenn du in der Gegenwart noch deines Kindes negativ über jemanden aus der Gemeinde sprichst oder sogar über mich. Egal über wen, wenn du negativ oder über die Großeltern oder sowas. Das prägt sich tief ein in das Kind. Weil wenn du das machst, ist das ja okay. Wenn du ständig kritisierst und rumnörgelst an irgendjemandem, anstatt dass du dich auf die positiven Dinge konzentrierst. Paulus sagt, vergesst eigentlich alles und redet nur über die Dinge, die ihn lobwert sind, die wertvoll sind. Das bedenkt, darüber denkt nach. Und dann blüht dein Geist auf, weißt du, ansonsten wird er immer klein gemacht, wenn du immer nur negativ, negativ, negativ denkst.
Oder wenn dein Kind, entschuldige, nach Hause kommt und sagt, der Lehrer ist doof oder ich kann die Frau nicht leiden. Dann ermutige dein Kind doch mal, bete doch mal für die Frau.
Auch vor den Eltern und Großeltern. Ich meine, bevor du hast dein Kind und du sprichst negativ über die Großmutter, weil vielleicht irgendwas nicht so läuft oder weil dir irgendwas nicht passt. Was für eine Lehre gibst du damit? Du entehrst deine Wurzeln. Wir sollen unsere Eltern ehren, damit wir lange leben auf Erden. Das betrifft auch die Schwiegermutter. Ich habe ja eine ganz feine, ich habe eh kein Problem damit. Ehre vor den Kindern die Großeltern. Weil weißt du, warum du das tun solltest, wenn es nur deswegen wäre? Weil irgendwann du Großmutter oder Großvater sein wirst. Und wie schön wäre das, wenn du auch geehrt würdest dann, anstatt dass man deine Schwächen bloßlegt, weil du vielleicht älter geworden bist, vielleicht nicht mehr so kannst oder nicht in dieser Zeit lebst, weil du einfach von einer anderen Zeit herkommst. All die Dinge, wo wir oft in die ältere Generation niedermachen. Es ist doch so dumm, wir alle landen doch irgendwann da.
Die Alternative zum Älterwerden ist?
Sterben. So ehre deine Eltern, wenn sie noch leben. Ehre sie. Sprich nur gut. Erlaub dir kein negatives Wort vor deinen Kindern. Ja, manchmal gehen Dinge schief, manchmal gibt es Konflikte. All das ist ja auch normal. Aber bewahre deine Zunge und die Ohren deines Kindes vor diesen Dingen. Denk an Saat und Ernte. Auch das leben wir vor. Wir reden über den Zehnten oder über Opfer zum Beispiel. Wenn du keinen Zehnten, wenn du kein Geld in die Gemeinde gibst, wie willst du dein Kind immer lernen, was Saat und Ernte ist? Wie willst du erwarten, dass deinem Kind Wohlstand widerfährt während seines Lebens? Und dieser Wohlstand ihm nicht zur Gefahr wird. Weißt du, was ich meine? Wohlstand kann sehr gut sein, wenn es von Gott kommt. Und wenn Leute damit richtig umgehen. Und Wohlstand kann alles töten, was gut ist. Wenn ich nicht vorbereitet darauf bin. Oh, 1 Million im Lotto hat viele Ehen zerstört, viele Familien zerrissen. Weil die Leute damit nicht umgehen konnten. Weil sie nie gelernt haben, dass das Geben notwendig ist, um zu empfangen. Dass Saat notwendig ist, um zu ernten und all diese Dinge.
Ja, den dritten und letzten Gedanken haben wir schon ein bisschen mit einfließen lassen. Bernd sagte schon, segne die Kinder, wenn sie schlafen. Segne dein Kind, bevor es das Haus verlässt. Das machen wir, solange sie klein sind, immer. Und dann kommt meistens als Antwort unser Schlusssatz. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das ist gut, das ist wertvoll. Nutze deine geistliche Autorität und sei nicht passiv.
Kürzlich, unsere Tochter ist ja in Mannheim am Studieren und sie war zu Hause, ist ein paar Wochen erst her. Und bevor sie wieder los aufbrach, montags morgens, habe ich ihr noch die Hände aufgelegt, habe sie gesegnet. Und ihr müsst wissen, wir haben das jahrelang jeden Tag gemacht, bevor sie in die Schule ist, jeden Tag. Und sie hat immer zum Abschluss wiederholt, meinen letzten Satz, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich betete mit ihr und für Gunst und für Sicherheit und all das. Und dann sagte ich Amen. Und dann sagte sie Amen, schaute mich an und sagte, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich dachte, wow, guck mal da, es ist so fest drin, diese Klarheit, in der sie das selbstverständlich aussprach. Ich war schockiert, aber ich war gerade wieder ein paar Jahre zurück, so, wo sie noch ein kleineres Mädchen war. Ja, aber es ist hängen geblieben. Und sagt, ja, Grace, genau, so sieht's aus. Es ist wahr. Es ist auch wahr, wenn du jetzt erwachsen bist. Es ist jedes Jahr auf neue wahr. Amen. So, wir haben jetzt nur 2 von 3 Punkten geschafft. Ist nicht schlimm, weil wir reden ein andermal nochmal weiter drüber, über Quality Time, dann den nächsten Punkt, der käme. Und liebe Iris, fass mal zusammen.
Schütze deine Kinder vor Medien, beziehe Gott in die Erziehung mit ein. Und den lässt das Handout nochmal nach.
Genau.
Lasst uns doch vielleicht miteinander stehen und einfach eine Gebetsentscheidung treffen. Gott, ich danke dir, dass du uns so viel an Weisheit mitgegeben hast in deinem Wort. Und ich bete für jeden von uns, der jetzt angesprochen ist an Punkten, für sich in der Kindererziehung oder auch für sich persönlich Dinge zu verändern. Gott, wir stehen vor dir und wir wollen jetzt Entscheidungen treffen. Und du kannst jetzt Gott einfach in deinen Gedanken sagen, was du ändern willst, was du anpacken willst.
Ja, unbedingt. Nimm jetzt was mit. Nimm 1 oder 2 Sachen mit, nicht mehr. 1 oder 2 Sachen. Denk nochmal kurz nach, was kam alles? Was kann ich jetzt verändern? Wie kann ich meine Familie mehr segnen? Und wenn du was gefunden hast, hol dein Handy raus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkorn-Beispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.